Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian. Und heute erzählt Nele von ihrem Roadtrip durch Mexiko. Und ich erzähle ein bisschen, was meiner Frau und mir die letzten Wochen so auf Reisen passiert ist.
Ja, ich denke wahrscheinlich, dass wir für den Roadtrip 2 Folgen brauchen werden, weil wir doch sehr, sehr viel erlebt haben. So die etwas groteskeren Sachen, die werden dann wahrscheinlich in der zweiten Folge kommen. Zum Beispiel, wie ich nackt mit einem Pelikan im Arm über einen mexikanischen Strand gerannt bin oder wie Pizza in mexikanischen Staus geliefert wird. Aber wir fangen einfach chronologisch an. Und vielleicht für alle, die uns Hörerfeedback geschickt hatten, das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr behandelt, weil wir eben viele Folgen durch den Roadtrip voraufgezeichnet hatten. Da werden wir am Ende auch nochmal eure Mails vorlesen, eure Fragen beantworten. Bleibt also auf jeden Fall dran. Aber Sebastian, du hast ja auch einiges erlebt ohne Pelikane und sonstige Absurditäten.
Pizza im Stau. Ja, ich wollte gerade noch kurz einschränken. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt so viel zu Mexiko hören, dass wir das Feedback in der heutigen Folge nicht schaffen. Falls so, dann ziehen wir nochmal eine extra Folge ein. Wir machen das wie immer dynamisch und schauen, wie weit wir kommen. Aber genau zunächst mal ein bisschen aus, wie soll ich sagen, aus dem Reiseleben meiner Frau und auch ein bisschen von mir, was ja eigentlich recht unspektakulär ist im Normalfalle und sich wenig lohnt zu erzählen, aber da es vor allen Dingen um Reparaturen und eine Panne geht und das Erlebte, kann das ganz hilfreich sein. Man hofft ja immer, dass einem das oder dass euch das nicht passiert und man oder dass einem selber nicht passiert, aber falls es dazu kommt, sind da vielleicht noch ein paar ganz spannende Tipps und Hinweise mit dabei. Deswegen haben wir entschieden, dass ich da mal ein bisschen erzähle. Also die lange Geschichte in kurz zusammengefasst. Meine Frau fährt ein, zweimal im Jahr mit dem Auto und dem Hund nach Deutschland, um Termine zu erledigen, ein paar Special Arts Besuche zu machen, ihre Familie zu besuchen, Leute zu treffen, Freunde zu treffen. Und dieses Mal war dann auch ein Service im Auto fällig, den wir haben machen lassen in unserer Werkstatt. Und dabei wurde dann zum einen festgestellt, dass der Ölkühler leckt, also dass jetzt noch nichts Besonderes bei dem Auto, das passiert halt, die Reparatur ist nervig und langwierig, also man braucht da wohl 2 Tage zu, weil man dazu den halben Motor demontieren muss. Das ist auch alles gar nicht so das Thema. Und dann wurde es repariert und dann hat man festgestellt, dass der Turbolader kaputt ist und dann wurde es auch repariert und es hat sich alles weiter verzögert. Die Lehre daraus ist, wenn man unterwegs ist und einen Werkstatttermin macht, dann sollte man den nicht ans Ende seiner Reise oder seines Aufenthalts legen, sondern an den Anfang, damit man genügend Platz hat, dass was schiefgehen kann. Das haben wir jetzt auch gelernt. Was aber das eigentlich viel Wichtigere war, dann auf dem Weg zurück, also von Deutschland nach Portugal, hat sie dann in Spanien, kurz nach Bordeaux, wieder eine Panne gehabt mit dem Auto. Das Auto hat angefangen zu ruckeln nach dem Tanken, hat nicht mehr richtig gezogen und sie hat sich dann quasi mit meiner Hilfe noch zumindest zu einem Hotel gerettet, weil sie einen Hund dabei hat und auch nicht auf der Autobahn stehen wollte, weil das Thema bezahlte Autobahn, also Mautautobahn mit ADAC auch manchmal schwierig ist und deswegen, da das Auto noch halbwegs gefahren ist, ist sie quasi noch von der Autobahn runter und dann da auf einen Hotelparkplatz und hat dann von da den ADAC verständigt. Das war auch alles super cool. Also das heißt, das Callcenter hat das Ganze aufgenommen, hat dann auch informiert, was jetzt als nächstes passiert. Also es ist dann halt ein Abschlepper gekommen, hat das Auto aufgeladen, hat sie dann entsprechend zu einem oder hat den Auto quasi zu einem Platz gebracht, wo die das dann nochmal untersucht haben. Weil meistens ist es so, dass die Schlepperfahrer nicht nochmal jetzt gucken, woran oder warum das Auto nicht mehr fährt. Ne? Es gibt ja in Deutschland die gelben Engel, die quasi keinen Abschlepper haben, sondern die mit diesen, Vans quasi unterwegs sind, also in Großraumkombis und ja auch alle möglichen Diagnosegeräte und noch ein paar Ersatzteile dabei haben und die versuchen quasi euer Auto erstmal wieder in Schuss zu bringen. Und wenn die halt nicht verfügbar sind oder wenn keine Zeit ist oder die keinen Dienst haben, dann kommt quasi direkt der Abschlepper und schleppt euch halt erstmal zu der nächsten Werkstatt. Das, wie gesagt, hat mit dem ADAC alles super geklappt. Wir sind ADAC Plus Mitglied und die haben dann, oder der Fahrer hat halt gesagt, also meine Frau soll am besten hier in das Hotel gehen Und sie würden das mit dem Auto checken. Und dann hat der ADAC sich auch zurückgemeldet. Wir haben dann gesprochen und der ADAC sagte so erstmal, ja, also sie würden empfehlen, dass das Auto zurück nach Deutschland geschleppt wird, in die Werkstatt, von wegen Garantie auf die Reparatur und so weiter. Und sie müsste jetzt halt gucken, was sie dann machen möchte. Ne? Also ob sie auch mit nach Deutschland reist oder ob sie eben weiter nach Portugal reist, wo sie jetzt auf dem Weg hin war. Und wir haben dann überlegt, wie wir das machen, weil der ADAC bezahlt in solchen Fällen auf jeden Fall entweder den Flug oder einen Mietwagen oder eine Bahnfahrt erster Klasse. Ne? Das hat der ADAC oder hätte der ADAC bezahlt. Was ein Problem war, der Hund. Weil der Hund, das hatte ich mir in den ADAC Plus Richtlinien angeguckt, dass Tiere sozusagen, also um den Transport von Tieren und gewerblichen Waren kümmern sie sich nicht. Und Hunde sind in manchen Ländern so ein bisschen ein Problem, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Flugzeug vor allen Dingen, weil entweder ist der Hund leicht, dann kann er bei manchen Airlines mit als Handgepäck fliegen, bis 8 Kilo, glaube ich, und oder er muss bei manchen Airlines in den Frachtraum, dann braucht man aber eine stabile Hundebox dafür und wir haben in unserem Auto nur so eine faltbare Stoffbox. Und das funktioniert auf keinen Fall mit dem Flugzeug. Und unser Angsthund wäre auch nicht dazu geeignet, irgendwie im Frachtraum mitzufliegen. Also deswegen war das halt ein Thema. Zugfahren auch schwierig mit dem ganzen Gepäck und dem Hund. Also blieb irgendwie nur Mietwagen. Und da hat der ADAC halt aber auch schon gesagt, sie kriegen nicht wirklich einen Mietwagen von Frankreich nach Deutschland. Und sie kriegen auch nicht wirklich einen Mietwagen von Frankreich nach Portugal. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ich habe dann bei einem Anbieter, kann man auch den Namen nennen, Sixt, einen Mietwagen gefunden. Der hätte für 4 Tage von Bordeaux bis nach Faro 2.500 Euro gekostet. Das war ziemlich heftig. Und dann haben wir also hin und her überlegt, wie wir das jetzt irgendwie machen. Und die einzige Lösung, die uns dann letzten Endes eingefallen ist, ist, dass wir den Mietwagen nehmen, aber den Mietwagen nicht hier in Portugal zurückgeben, sondern in Frankreich wieder zurückgeben.
Ja, das war ja dann das Wochenende, wo du dann statt zu chillen mal eben auch einen kleinen Roadtrip gemacht hast.
Genau.
Wie war das denn für euch, da ein Auto zu bekommen, wo ihr den Hund mitnehmen durftet?
Das war kein Thema. Also okay. Autos kriegst du eigentlich, also wenn du nicht gerade, also muss ich wieder ein bisschen weiter ausholen. Die Panne ist bei Mimizan passiert. Da gab es kein Sixt vor Ort. Das nächste Sixt war in Bordeaux oder in die andere Richtung, auch, ich glaube, 100 Kilometer entfernt, unten an der in Biarritz, glaube ich. Und es gab eine Europcar-Station dort in Mimizan. Die hatten aber tatsächlich nur so Fiat 500 da. Alles andere hätte man vorbestellen müssen und wir brauchten es am nächsten Tag. Das hat nicht funktioniert. Deswegen war schon mal quasi so viel Flexibilität nötig, dass wir quasi eine größere Stadt uns suchen. Wir haben dann Bordeaux, den Flughafen, gewählt, weil erfahrungsgemäß an vielen Flughafenstationen, also in Bordeaux jetzt nicht so sehr, weil das ist ja eher ein, ich sag mal, Privatflughafen, wo eben eher Privatkunden, also normale Menschen fliegen. Ja, wenn ich so München, Frankfurt habe, wo ich halt viel Businessleute habe, da kriege ich eigentlich jedes Auto. Also da kann ich wirklich vom Fiat 500 bis zum großen Van in allen Variationen alles im Normalfalle morgen mieten. Und in Bordeaux war das auch kein Problem. Wir haben, ich glaube, ein Volvo XC60 gemietet, weil das war so die Klasse, wo ich auch einen großen Kofferraum habe, damit eben Hund und Gepäck alles reinpasst. Und das war aber gar kein Thema, der war da. Und der hat vielleicht auch so preislich mit der Rückgabe wieder in Bordeaux, glaube ich, sowas um die 650 Euro gekostet mit einem zweiten Fahrer und quasi der Erlaubnis der Auslandsfahrt. Allerdings auch, muss ich dazu sagen, die Preise sind bei uns immer ohne Versicherung, weil wir unsere Mietwagen, also wir haben eine Kreditkarte, wo eine Mietwagen-Vollkasko mit dabei ist. Demzufolge buchen wir Autos immer ohne die Versicherung, was durchaus nochmal einige 100 Euro pro Miete ausmacht.
Wäre dann aber ja bei der teuren Variante über Sixt auch der Fall gewesen, ne? Die 2.500-Euro-Variante, da hättet ihr dann auch noch eine Versicherung, ja, quasi oben drauf
rechnen müssen. Genau, also das sind jeweils sozusagen die Preise ohne Versicherung, genau. Mhm.
Da habt ihr ja Glück gehabt, dass ihr nicht mit Wohnwagen unterwegs wart. Wir haben ja über das Thema in den letzten 2-3 Wochen schon mal ziemlich ausführlich intern diskutiert. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch da draußen auch mitbekommen. Es ging durch etliche Campinggruppen ein Raunen, um es mal vorsichtig zu sagen, weil wohl der ADAC jetzt bekannt gegeben hat, dass er bei einer Panne oder einem Unfall des Zugfahrzeugs den unversehrten Wohnwagen, also den fahrtüchtigen Wohnwagen, nicht mehr mit abschleppt. Das war wohl eine Kulanzregelung über viele Jahre in der Plus- und Premium-Mitgliedschaft. Und es sieht im Moment so aus, dass dann wirklich der Wohnwagen eben nicht zum Beispiel nach Deutschland zurücktransportiert wird, wenn mit eurem Zugfahrzeug irgendwas ist. Wir haben da noch keine ganz verlässlichen Informationen, weil der ADAC sich leider auf Anfrage bisher nicht zurückgemeldet hat. Wir recherchieren da aber nochmal weiter, um das ein bisschen klarer zu haben und haben gleichzeitig bei anderen Automobilclubs mal angefragt, wie die das handhaben. Da haben sich jetzt 2 oder 3 bislang zurückgemeldet und da wird es dann in der nächsten Zeit auch hoffentlich bald einen Artikel bei uns geben. Wir versuchen es beim ADAC auch nochmal und dass dann auch die Wohnwagenfahrer unter uns so ein bisschen Bescheid wissen, was im Fall von so einer Panne zu tun ist und wie man vielleicht auch für den intakten Wohnwagen dann nochmal extra vorsorgen kann über einen Schutzbrief oder ähnliches. Da sind wir im Moment dran und werden dann natürlich auch im Podcast drüber berichten, wenn wir da zu verlässlichen Ergebnissen gekommen sind.
Genau, das war bei uns nicht das Thema. Bei uns hat der Hund und das Gepäck halt alles so ein bisschen verschwierigt sozusagen. Haben wir dann soweit gelöst. Der ADAC hat auch am Telefon dann eine Kostenzusage, ich glaube bis 850 Euro plus, ich glaube, Benzin und Maut und so weiter. Das hat alles meine Frau die Details gemacht. Aber das war für uns so völlig okay und es hätte gut reingepasst, weil wir hatten dann kalkuliert, Mietwagen, sagen wir mal bummelig, 650 Euro, dann Sprit nochmal so 100 bis 150 dazu, ein bisschen Maut dazu. Und der Flug zurück von Bordeaux über Ostern nach Faro waren, glaube ich, auch um die 200 Euro. Also wir sind so irgendwo bei 1.000 Euro dann für die ganze Geschichte kalkuliert rausgekommen. Im Gegensatz zu 2.500 Euro Mietwagen kann man jetzt noch die Zeit sozusagen, die 2 Tage, die ich unterwegs war, dagegen rechnen. Und hätte ich quasi da nicht Feiertag gehabt, hätte es sich wahrscheinlich nicht viel genommen. Aber so haben wir halt gesagt, komm, wir sparen uns das Geld und ich fahre das Auto eben zurück und fliege dann rück zu. Das, was ist dann als nächstes passiert? Also meine Frau ist dann hat dann Taxi gerufen im Hotel und ist am nächsten Tag nach Bordeaux geschippert zum Flughafen. Das war auch alles super. Am Flughafen sind wir dann von Sixt übers Ohr gehauen worden, also beziehungsweise meine Frau ist übers Ohr gehauen worden. Ihr wurde erstmal gesagt, das Fahrzeug ist nicht da. Sie bekommt aber kostenlos ein Upgrade auf die nächstgrößere Klasse. Es wurde ja auch alles im Mietvertrag gezeigt und dann hat zum Schluss, das haben wir dann so ein bisschen nachkonstruiert nochmal, die Kollegin dort gesagt, ja, und sie muss nochmal schnell was machen und hat dann schnell noch irgendwas getippt und meiner Frau dann quasi zur Unterschrift vorgelegt. Und da haben wir dann später, vor allen Dingen jetzt bei der Abrechnung gesehen, dass sie kein kostenloses Upgrade berechnet hat, sondern nochmal 600 Euro on top für die größere Fahrzeugklasse. Da sind wir jetzt gerade dabei, uns bei Sixt zu beschweren, weil ich bin es gewohnt, wenn ich eine Klasse buche, dass ich, und die ist nicht da, dass ich halt kostenlos ein Upgrade kriege. Das ist auch Usus und es steht auch bei Sixt letzten Endes so. Aber egal, war uns, ne, also wir haben das schon gesehen, also ich hatte das gesehen, weil ich bekomme die Mails und habe dann schon gesehen und dachte aber, komm, egal, wir müssen jetzt erstmal das über die Bühne bringen und wir beschweren uns dann danach. Ne. Letzten Endes war dann jetzt einmal das die negative Erfahrung, ansonsten hat das soweit alles geklappt mit dem Auto. Was der nächste Punkt war, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, das wird zwar selten irgendjemand passieren, aber wenn in so einem Notfall, ist das vielleicht ganz hilfreich. Und zwar ist es grundlegend so, man kann an jeder Sixt-Station einen zweiten Fahrer eintragen lassen. Das kann man auch einer laufenden Miete machen. Wir hatten schon den zweiten Fahrer mit gebucht. Das ist auch übrigens ganz wichtig, dass ihr das tut, einen Zusatzfahrer zu buchen, weil wenn der nicht auf dem Mietvertrag steht und einen Unfall hat, dann zahlt zum einen weder die Versicherung des Autovermieters, noch hätte auch die Kreditkarten-Mietwagenversicherung bezahlt. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man für diesen Fall eben auf dem Mietvertrag steht. Und das kann man das ist übrigens nicht so bei Sixt so, ich erzähle es jetzt nur für Sixt, weil wir halt bei denen gemietet haben, das ist auch bei den meisten großen anderen Autovermietern so, ihr solltet vorher euch trotzdem immer informieren, so.
Das heißt also auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht definitiv vorhat, irgendwie sich abzuwechseln oder so, auf jeden Fall vorsichtshalber schon mal eintragen lassen, damit man die Möglichkeit hat.
Ja, es gab früher bei Sixt eine Regelung, dass direkte Familienmitglieder, also Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Ehefrau, auch automatisch fahren durften. Und es gibt wohl je nach Mietvertrag auch bei Firmenverträgen so Erfüllungsgehilferegelungen. Das betrifft ja aber normale Endkunden im Normalfall nicht. Und auch diese Sixt-Regel gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. Also ja, ganz wichtig, wenn ihr zu zweit fahrt, lasst euch eintragen. Und dabei haben wir auch gelernt, dass dann gab es noch eine Auslands sozusagen Erlaubnis oder für die Auslandsfahrt. Das kostete auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro extra. Da haben wir jetzt gelernt, das ist tatsächlich nur eine Zusatzversicherung. Die haben wir nicht gebraucht. Die haben sie uns dann auch in Frankreich rausgenommen. Das war positiv. Dann ist meine Frau quasi runtergekommen und wir haben geguckt, aha, Sixt hat auch während Ostern auf, weil hier in Portugal halt auch das kein wirklich richtiger Feiertag ist quasi, und sind dann zu Sixt und gesagt, hey, hier, wir haben das Auto, wir wollen gern mich als Zusatzfahrer eintragen. Und da hat sie gesagt, kein Problem, hat den Schlüssel genommen, hat es eingegeben, hat gesagt, kann ich nicht. Und wir haben gefragt, wieso nicht? Ja, das ist ein ausländischer Mietvertrag aus Frankreich, auf den kann ich nicht zugreifen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir haben doch extra in Frankreich nochmal gefragt und da wurde uns das auch bestätigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Sixt pro Land kann quasi nicht auf andere Mietverträge so einfach zugreifen. Die Kollegin da war aber super engagiert. Wir haben dann als erstes den Sixt Kundenservice angerufen. Da sind wir dann in einem Callcenter, wahrscheinlich irgendwo in Asien gelandet. Und der Kollege da hatte keine Möglichkeit, uns zu helfen. Ich formuliere es mal bewusst so. Der hat dann auch nochmal mit der Kollegin vor Ort gesprochen. Die fragte dann nur so, und sie glauben, dass das jetzt kundenfreundlich ist? Also der Vorschlag war dann, wir sollen doch zu zweit dann nach Bordeaux fahren, um mich als Fahrer eintragen zu lassen. Was halt nicht okay ging, weil wir müssen, einer von uns bleibt halt da, um auf die Hunde aufzupassen. Also war alles ein bisschen kompliziert, ist jetzt auch im Detail gar nicht wichtig, aber die Kollegin vor Ort war Gott sei Dank erfahren, weil sie hat nämlich eigentlich immer Dienst in Faro am Flughafen, kennt sich also vermutlich, weil sie es seit 6 Jahren macht, mit vielen Dingen aus und hat dann quasi gesagt, ich rufe mal meinen Supervisor an, ich habe eine Idee. Und dann haben die letzten Endes quasi den Mietvertrag auf Portugal umgeschrieben, haben mich dann als Fahrer eingetragen, um den Mietvertrag dann wieder rüber nach Frankreich zu schubsen. Also so hat sie mir das erklärt, was sie da getan haben.
Okay.
Und nach irgendwie einer Viertelstunde war ich dann quasi auf den Mietvertrag eingetragen als Fahrer und diese Hürde war umschifft. Wir sind dann noch schnell zum Supermarkt, haben Blümchen und eine Packung Merci gekauft, haben wir das schnell hingestellt, nochmal uns bedankt, weil ansonsten hätte meine Frau quasi nach Frankreich fahren müssen. Wir hätten meinen Flug stornieren müssen, hätten einen neuen Flug buchen müssen für meine Frau. Also es wäre halt alles mega nervig geworden.
Naja, die hatte ja auch schon eine Odyssee hinter sich, ne?
Genau, die hatte schon eine Odyssee hinter sich und hatte auch eigentlich keinen Bock mehr noch zu fahren. Ja, und dann, das hat dann geklappt. Also habe ich mich am nächsten Tag in das Auto gesetzt und habe es, 1380 Kilometer nach Bordeaux gefahren, bin morgens irgendwie um 9 los und war dann abends um 10 da. Das hat auch alles ohne Probleme geklappt, habe das Auto da abgegeben und bin dann am nächsten Tag zurückgeflogen. Also das war dann ohne Probleme. Aber wie gesagt, die Erkenntnis ist, man kann sie als Fahrer eintragen lassen. Das kann in anderen Ländern aber ein großes Problem sein. Das müsst ihr also vorher wissen. Und im Zweifel, wenn ihr an der Hotline bei Sixt und auch bei anderen nicht weiterkommt, eskaliert das, verlangt immer den Manager und verlangt den auch so lange, bis ihr den bekommt und ruft da so lange an. Oder guckt halt, dass ihr jemanden vor Ort habt, so wie wir es jetzt hatten. Weil unser Gedanke war, wir rufen eine Hotline an und vielleicht vertraut der dann den Sixt-Mitarbeitern im Laden, dass die quasi meinen Führerschein angucken und die tragen das nach. Aber der Kollege an der Hotline durfte das wohl nicht, weil er den Führerschein nicht sieht. Also egal, ich kenne die Prozesse bei Sixt nicht, ist es sicherlich nicht ganz einfach, aber es war auf jeden Fall nicht kundenfreundlich, was passiert ist. Und wir sind natürlich auch ein super Einzelfall, ja, die halt ja gerne bei solchen Sachen oder bei so generell Prozessen in Firmen dann hinten runterfallen. Aber vielleicht hilft es ja irgendjemand von euch da draußen mal, wenn er eine Panne hat, da ein bisschen zu gucken.
Ja, und dann hattet ihr ja auch noch Thema Mautboxen, ne?
Ja, das Thema Mautbox hatten wir auch noch. Das war auf der Hinfahrt, war irgendwann, also wir haben eine Mautbox, weil wir zum einen ja auch hier unten in Portugal mautpflichtige Autobahn haben und für die Fahrt nach Deutschland und runter ist einfach mit einer Mautbox deutlich entspannter. Also erstmal vielleicht für alle, die nicht wissen, was eine Mautbox ist, das sitzt so ein kleines Kästchen, das hängt an der Windschutzscheibe. Und damit kann ich quasi an den Mautstationen, muss ich nicht anhalten, Geld einwerfen, Kreditkarte vorhalten, sondern ich kann so mit 30 km/h durch eine spezielle Durchfahrt quasi durchfahren. Dann macht es kurz Piep und dann wird die Maut quasi erfasst, was halt zum einen mir spart, mich an den Staus anzustellen, wenn gerade viel Verkehr ist und zum anderen mir halt das Fenster runter, Fenster hoch anhalten, losfahren, alles spart. Und wir haben eine Mautbox von Maut 1 bisher gehabt, da waren wir auch sehr zufrieden, ja super funktioniert, ohne Probleme, kommt alles jeden Monat eine Abrechnung, hat ihren Dienst versehen und war jetzt aber mitten in Frankreich kaputt gegangen, auf der Hinfahrt schon. Und dann hat meine Frau mit denen telefoniert und die sagten, ja, und das, sie sollen nochmal testen und soll das auch mal raushalten dann und es hat alles nicht geklappt. Und dann hat sie nochmal...
Wie aus dem Fenster halten oder
genau,
wie?
Sie sollte es okay. Aus dem Fenster halten quasi, aber das hat alles nicht wirklich funktioniert. Also die war halt kaputt. Im Nachhinein haben die das auch bestätigt. Die Mautbox hatte einfach einen Defekt. Und dann gab es aber so einen Zwischenfall mit dem Kundenservice, dass irgendwie meine Frau hatte eine Mail geschickt und hatte dann eine Antwort bekommen und hatte aber noch einige Fragen und dachte sich, naja, das sind jetzt nochmal eine ganze Menge Fragen. Ich rufe jetzt an, da kann ich die schneller klären, als wenn wir noch 5 Mails hin und her schicken. Ne? Ihr kennt das vielleicht, manchmal ist das einfacher. Und ruft halt an und wurde dann von der Kollegin an der Hotline relativ patzig gefragt, warum sie denn nicht auf die Mail antwortet, sondern anruft. War jetzt eine relativ unschöne Geschichte. Das hat uns dann dazu bewegt, die Mautbox zu kündigen bei Maut 1. Und wir haben dann parallel uns eine Mautbox von Bip & Go bestellt. Die ist von den Grundgebühren, glaube ich, genauso teuer, war aber in den Zusatzkosten, glaube ich, 5% günstiger. Machte also sowieso Sinn für uns. Und haben die dann quasi bestellt. Die kam dann nicht an. Warum nicht? Ja, weil ich meinen Namen quasi auf der Adresse hatte und der steht am Briefkasten meiner Schwiegermutter nicht dran. Das Lustige ist, dass DHL einen Tag vorher, 2 Tage vorher Pakete zugestellt hat mit meinem Namen und der Adresse. Die Mautbox, da haben sie es nicht geschafft. Da war es aber ganz cool. Bip & Go hat an der französischen Grenze und auch in Frankreich die ein oder andere Servicestation. Und da ist meine Frau dann Montagmorgen hingefahren und hat sich quasi ganz unbürokratisch da eine neue Mautbox abgeholt und hatte dann quasi eine Mautbox, auch wenn die nicht viel geholfen hat, weil sie ja nur bis Frankreich gekommen ist.
Also es war eine bewegte Zeit bei euch und wir dürfen uns bald auf einen Testbericht von Mautboxen freuen.
Genau, wir gucken uns das Thema an. Also wie gesagt, Maut 1, abgesehen von dieser einen Kundenservice-Erfahrung, die halt echt nicht sonderlich toll war und wo dann auch im Nachhinein geleugnet wurde, dass das so gewesen wäre, waren wir damit immer zufrieden. Also ne, das Produkt hat super funktioniert. Bip & Go hat jetzt von der Bestellung super funktioniert. Auch da war der Service gut. Die sind, wie gesagt, ein paar Prozentpunkte günstiger. Also vielleicht das noch, die verlangen alle eine Grundgebühr. Teilweise nur, wenn du die Mautbox auch in einem Monat nutzt und zusätzlich quasi dann halt die Maut plus eben eine Service Charge für die Maut, also das sind glaube ich bei Maut 1 irgendwas zwischen 10% und 15%, ich glaube eher Richtung 15%, ich habe es aber nicht im Kopf, nagelt mich nicht drauf fest und bei Bip & Go sind es eben glaube ich 10%, also ein bisschen weniger, so das nimmt sich nicht viel und Bip & Go hat aber also ich glaube, halt ein englischsprachigen Kundenservice oder französischsprachig. Bei Maut 1 kann man auch in Deutsch kommunizieren. Klar, das war ein bisschen einfacher, wobei wir auch auf Englisch jetzt gut mit der nicht gelieferten Mautbox quasi mit denen klargekommen sind. Aber wie gesagt, aus Sicht des Produktes hat das mit beiden gut funktioniert. Werden wir jetzt auch nochmal runterschreiben, unsere Erfahrungen damit. Und genau, das einfach mal so vorab so ein bisschen... wenn unterwegs was passiert, wie man quasi geholfen bekommt. Wie gesagt, da nochmal zusammengefasst, das war beim ADAC wirklich klasse und es sollte auch keine Werbung sein, sondern es war einfach von vorne bis hinten super freundliche Mitarbeiter, die nicht nur bemüht waren, sondern auch wirklich helfen konnten, die auch dann beruhigend ein bisschen dabei waren. Ach, vielleicht, was noch ganz spannend war, Frankreich ist übrigens eines der schwierigsten Länder, um eine Panne zu haben, hat uns der ADAC-Kollege gesagt, weil warum die quasi gleich geraten haben, das Auto kommt zurück nach Deutschland, ist die Tatsache, dass wir bei Mercedes, jetzt habe ich gesagt, was wir ein Auto haben, dass wir bei Mercedes quasi erstmal 2 bis 3 Wochen hätten warten müssen, um einen Diagnosetermin zu bekommen, Oha. Was noch kein Reparaturtermin gewesen wäre. Und dass das halt in Frankreich gerade sehr, sehr schwierig ist zeitlich. Und deswegen hatten die direkt quasi gesagt, nee, wir schleppen das zurück nach Deutschland, das Auto. Das haben sie uns dann im zweiten Telefonat, als meine Frau nochmal nachgefragt hat, dann quasi so erklärt, dass das eben auch noch Pech sozusagen im Unglück war. Und jetzt ist tatsächlich so, das Auto steht da halt irgendwo auf dem Platz in Frankreich und wird dann mit so einem Sammeltransporter eben zurück zu unserer Werkstatt gebracht. Und da gucken wir dann jetzt mal, wie das Ganze weitergeht. Also vielleicht das auch noch als Information. Habt am besten keine große Panne in Frankreich. In allen anderen Ländern scheint das nicht ganz so schlimm zu sein. Also nichts gegen Frankreich, ne? Ist ein schönes Land, aber das Thema war halt gerade schwierig.
Ja, und ich habe gedacht, wir hatten spannende Wochen hinter uns.
Bei uns hat sich das alles auf wenige Tage gesammelt. Es war sehr, sehr gesammelt und konzentriert auf wenige Tage.
Ja, ich höre das ja jetzt auch quasi zum ersten Mal so richtig. Wir hatten zwar zwischendrin Kontakt, aber wir haben es uns extra nicht erzählt. Unsere Erlebnisse, weil wir uns die im Podcast erzählen wollten. Deswegen war es jetzt auch für mich eine sehr interessante Zusammenfassung.
Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum es eben jetzt zwischendrin mal keine Podcast-Folge am Samstag gab, weil wir einfach ein bisschen viel um die Ohren hatten und auch ungeplant. Ja, und dann quasi auch unsere schnelle Nachaufnahme. Ne? Wir hatten eigentlich vor, so 2-3 Tage später zu veröffentlichen, aber es hat einfach nicht hingehauen.
Nein, wäre auch bei uns gar nicht gegangen. Also Internet ging einigermaßen dieses Mal, aber die Hintergrundgeräusche, die waren wirklich sehr spannend. Also es war alles dabei, von Pfauen über Motorräder mit aufgebohrtem Auspuff, Menschen, Festivitäten, Feuerwerke ab morgens 5, also da, ja, musstet ihr halt jetzt mal auf uns verzichten, dafür gibt's jetzt dann wieder die Folgen ganz normal. Sollen wir mal mit dem Roadtrip starten, weil jetzt haben wir schon eine halbe Stunde voll.
Ja, ich habe mir das schon fast gedacht, dass mal schnell kurz erzählen, wieder zeitlich gar nicht so schnell ist, aber lass uns mal noch eine Viertelstunde bisschen in Mexiko reintauchen, wie euer Roadtrip war, um dann nächste Folge damit weiterzumachen.
Und Hörerfeedback schieben wir, glaube ich. Aber wir gucken
mal. Würde ich sagen,
mal.
Genau, da machen wir eine einzelne Folge draus, die wir dann entweder nächste oder vermutlich realistischer übernächste Woche für euch rausschieben, mal unter der Woche, wie wir das sowieso ja schon immer machen wollten.
Ja gut, also vielleicht ganz kurz, wir sind dieses Mal von Guadalajara im Westen des Landes aus bis nach Oaxaca im Süden, also an die Strände, an die Küste von Oaxaca gefahren, weil wir einfach Bock drauf hatten, sage ich mal so. Wir haben uns eine Route ausgewählt, so ein bisschen mit Schwerpunkt auf den mexikanischen magischen Dörfern. Also das sind eben Dörfer, die besonders schön sind und eine besonders reiche Kultur und Historie haben. Und wir haben uns natürlich auch so eine Route ein bisschen danach ausgesucht, was vielleicht auch spannend ist für andere Reisende, damit wir da dann auch einen Artikel drüber schreiben können und eben auch im Podcast berichten können. Wir sind also gestartet von Guadalajara aus erstmal ein bisschen nördlich nach Guanajuato. Liegt nicht direkt auf der Route. Wir haben da einen Umweg gefahren, aber wir wollten es einfach, also ich wollte es vor allem sehen, ich kannte das noch nicht. Guanajuato ist bekannt als die bunteste Stadt Mexikos. Die liegt so ein bisschen in den Bergen eingebettet, ist auch die Stadt selbst sehr hügelig. Also die Straßen sind teilweise so steil, dass man da kaum raufgekommen ist. Eine sehr, sehr pittoreske Stadt mit ganz vielen auch so kleinen Gassen und kleinen Sträßchen. Leider inzwischen ziemlich dreckig, also überall Hundekacke. Wir haben da immer so Tretminen-Jumping gemacht und halt auch viel Müll auf der Straße. Das war wohl früher nicht so, ist aber trotzdem auf jeden Fall sehr besuchenswert und bietet halt eine ganze Menge an Sehenswürdigkeiten, vor allem auch historischer Natur. Zum Beispiel ganz bekannt ist die Alhóndiga de Granaditas. Das war ursprünglich so ein Handels- und Getreidespeicher, wurde dann im frühen 20. Jahrhundert zum Schauplatz des Unabhängigkeitskampfes und damit verbunden auch eine Persönlichkeit, nämlich Juan José de los Reyes Martínez Amaro, bitte alle mitschreiben, besser bekannt als El Pipila. Und dem ist ein wunderschönes Monument gewidmet. Das ist auf einem Berg in der Stadt angebracht, ein riesiges Monument, also nicht mal eben nur so eine kleine Statue. Und von dort aus, da lohnt sich der Weg auf jeden Fall, weil man eben neben dem Monument selber auch einen wunderschönen Ausblick über die ganze Stadt hat. Dieser besagte El Pipila war ein Minenarbeiter, der Legende nach kämpfte halt auf der Seite der Unabhängigkeitsbewegung um Miguel Hidalgo, einer der Gründerväter der Mexikanischen Republik. Und auf diesem Monument trägt er eine Steinplatte auf dem Rücken. Und mit dieser Steinplatte soll er sich angeblich vor den Schüssen der spanischen Gegner geschützt haben, um dann die Tür der Alhóndiga in Brand zu setzen und ins Innere zu gelangen, wo sich eben ganz viele flüchtige Spanier aufgehalten haben. Und die hat man dann einfach daraufhin niedergemetzelt. Da waren wohl auch Frauen und Kinder dabei. Also Mexiko hat durchaus auch eine etwas blutige Geschichte. Und das war eben so der Dreh- und Wendepunkt im Unabhängigkeitskrieg. Dann steht in Guanajuato auch das Geburtshaus von Diego Rivera. Das ist ein ganz berühmter mexikanischer Künstler, auch bekannt als leicht gewalttätiger Partner von Frida Kahlo. Die ist vielleicht mehr Leuten noch ein Begriff. Das ist diese Künstlerin mit dem ganz markanten Gesicht, mit den dicken, buschigen Augenbrauen, die so ja im Ausland vor allem als Vorreiterin des Feminismus und der indigenen Rechte gilt. Hier im Land wird sie ein bisschen kritischer gesehen, aber hat auf jeden Fall die mexikanische Geschichte auch mitgeprägt, die Kunstgeschichte. Und Diego Rivera ist eben vor allem für seine vielen großartigen Wandgemälde in verschiedenen Städten Mexikos, aber auch in anderen Teilen Amerikas bekannt, zum Beispiel New York, Detroit, Buenos Aires, glaube ich auch, San Francisco. Und dieses Geburtshaus ist heute ein Museum mit mehreren Ausstellungsräumen, in denen eben ein Teil seiner Werke präsentiert wird. Dann gibt's in Guanajuato noch ein sehr bekanntes Festival, nämlich das Cervantino. Das findet im Herbst statt, ist das größte Kulturfestival Lateinamerikas. Ich habe mal reingeguckt, dieses Mal sind da mehr als 200.000 Künstlerinnen und Künstler aus 31 Nationen. Schwerpunkt Musik, Literatur, Film, aber eben werden da auch soziale Projekte gefördert. Das ist dann ein Festival, was über die ganze Stadt verteilt stattfindet. Dauert 17 Tage und also Halil war da mehrfach, der hat gesagt, es war immer ziemlich chaotisch und gerade für Frauen durchaus auch ein bisschen gefährlich. Heute ist es wohl etwas anders, also heute kann man da wieder hingehen und mein Mann hatte da auch einige bewegte Tage mit lustigen Erlebnissen, dass er irgendwo in der Stadt in der Kälte dann aufgewacht ist und erstmal seine Freunde suchen musste und so weiter. Also, aber das möchte ich jetzt hier nicht alles ausplaudern. Und dann gibt's eben auch noch so, architektonisch interessante Bauten, wie zum Beispiel das Teatro Juárez aus den 1870er Jahren. Da findet man in der Innen-, also im Zentrum sehr, sehr schöne Bauwerke. Auch die Universität ist ganz interessant. Und da wäre eben für Leute, die da gerne hin möchten, meine Empfehlung, mal eine nächtliche Stadtführung mit Gesang zu buchen. Da das machen vor allem Studenten, aber auch andere Leute bieten es an. Die sind dann auch so in historische Gewänder gehüllt und die führen einen dann eben an diese verschiedenen Sehenswürdigkeiten, erklären da auch ein bisschen, was gibt's auch auf Englisch, soweit ich weiß, und singen dann eben dabei. Also das fand ich eigentlich ganz schön. Und außerhalb des Zentrums gibt's was so ein bisschen Groteskes, nämlich die sogenannten schreienden Mumien. Das sind Leichen, natürlich konservierte Leichen aus den 1830er Jahren. Da gab's einen Cholera-Ausbruch. Und diese Leichen wurden dann zwischen Mitte des 19. und Mitte des 20. Jahrhunderts aus dem Friedhof ausgegraben, weil die Angehörigen die neu eingeführte Friedhofssteuer nicht bezahlt haben. Und 120 von diesen Leichen sind jetzt außerhalb der Stadt in einem Museum ausgestellt, in Anführungszeichen. Also man kann die sich angucken. Und warum heißen die schreiende Mumien? Weil durch die Konservierung eben ganz teilweise bei einigen ganz schreckliche Gesichtsausdrücke zustande gekommen sind und es dann aussieht, als würden die halt laut schreien. Also die haben so verzerrte Gesichter. Ich hatte kurz überlegt, da hinzugehen, mit Hund darf man da nicht rein, aber mir war es dann ehrlich gesagt auch ein bisschen zu gruselig und ich finde es nicht so pietätvoll, diese Leute da quasi dem Publikum hinzuschmeißen. Und das ist auch durchaus was hier in Mexiko etwas kontrovers diskutiert wird. Ja.
Ja,
also der Umgang mit dem Tod,
würde man heute sagen.
Ja, der Umgang mit dem Tod hier in Mexiko ist einfach komplett anders als in Deutschland. Ne? Man sieht das sehr viel mit Humor. Es gibt sehr viel schwarzen Humor auch rund um den Tod. Es werden ja auch dann an Allerheiligen wird ja auch richtig heftig gefeiert, während in Deutschland halt das Ganze sehr, sehr gediegen zugeht. Das ist schon anders und es ist wahrscheinlich auch ein natürlicherer Umgang mit diesem Thema. Also das wird hier nicht so weggeschoben wie bei uns. Und hier werden ja auch noch in ganz, ganz vielen Familien, also ich denke mal wahrscheinlich in den überwiegenden, wird noch sowas wie eine Totenwache abgehalten. Also wenn ein Mensch verstirbt, dann wird der entweder zu Hause oder in sogenannten Recintos, das sind so große Gebäude mit verschiedenen Zimmern oder so, Zimmer kann man das nennen, oder so kleinen Sälen, wo dann eben die Toten über Nacht aufgebahrt werden und dann kommen die ganzen Angehörigen und Freunde und sitzen dabei und ja, ich für mich ist das echt schwierig, mir das vorzustellen. Also ich kenne das ja nicht von meiner Familie. Da gab es immer nur geschlossene Särge aber hier ist es halt ganz normal, dass man mit dem Tod sehr offen umgeht.
Wird uns ja auch alle irgendwann ereilen.
Ja, kommst du nicht aus, wa?
Nee.
Aber ich weiß nicht, ob ich dann gerne da offen liegen möchte und dass dann die Leute kommen und mich angucken, wenn ich dann so bleich bin und so, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist halt einfach anders als bei uns und ich finde es auch sehr spannend. Aber diese Mumien, die musste ich mir jetzt nicht unbedingt geben.
Und wo habt ihr da übernachtet?
Wir waren auf einem ganz kleinen Campingplatz, der heißt Moril RV Park. Also ich verlinke auch nochmal alle Camping- und Stellplätze und Unterkünfte in den Shownotes, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, wenn ihr eine ähnliche Route vielleicht mal plant. Das ist ein ganz kleiner, einfacher Platz, aber mit einem sehr schönen Ausblick. Und das Zentrum ist fußläufig erreichbar. Es ist dann ein bisschen anstrengend auf dem Rückweg, weil der liegt auch auf dem Hügel. Aber man kann das gut machen und man kann dann eben von dort aus einfach einen Tag in die Stadt gehen und da die Sehenswürdigkeiten abklappern und abends dann entweder zu Fuß oder halt mit einem Taxi wieder nach Hause. Das ist da sehr günstig. Da kostet so ein Taxi mal vielleicht irgendwas zwischen 3 und 10 Euro, je nachdem, wo man sich gerade im Zentrum aufhält. Wir haben dann dort direkt am ersten Tag ein deutsches Paar kennengelernt, Elisa und Daniel mit ihrem Hund Sammy. An dieser Stelle ganz liebe Grüße, falls ihr den Podcast hört. Elisa und Sammy sind YouTuber. Wer sich mal angucken möchte, was sie alles Tolles aus Mexiko, USA und Kanada mitgebracht haben von ihrer Weltreise, einfach mal bei YouTube Kuno and Us eingeben. Auch das verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Die haben wirklich sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, alles zu dokumentieren. Und mit den dreien zunächst sind wir dann auch noch an die nächste Station weitergereist. Der Sammy ist dann leider kurze Zeit später, also der Hund, durch einen Unfall verstorben. Deswegen haben die beiden dann die Reise abgebrochen und sind gerade auf dem Rückweg nach Deutschland. Aber ich denke, dass es in Zukunft vielleicht wieder neue Videos von ihnen geben wird. Also von daher Empfehlung, ganz dicke Empfehlung. Und ihr könnt euch ja in der Zwischenzeit mal die alten Videos angucken. Die sind wirklich wunderschön.
Cool. Ich glaube, da hattet ihr auch ein Foto bei Facebook, habe ich gesehen, oder?
Mit den dreien, ja. Genau, mit dem die Elisa mit ihren Dreadlocks und Daniel, so ein großer, ja, ganz, ganz tolle Menschen. Also ich denke, dass wir die auch in Deutschland wiedersehen werden, hoffentlich.
Cool, ja, so triffst du auf der ganzen Welt quasi auch die Deutschen überall, wo sie unterwegs sind. Das ist ja wieder ganz spannend, ne?
Das war übrigens auch für mich eine total interessante Erkenntnis, dass wir auf der kompletten Reise, auf den relativ einfachen Plätzen, auf denen wir unterwegs waren, immer ganz, ganz tolle und interessante Menschen kennengelernt haben und gerade auch ganz tolle Leute aus Deutschland. Es ist ja manchmal so, dass man sich in anderen Gegenden dieser Welt lieber so ein bisschen von den deutschen Touristen fernhält, weil die sich immer manchmal nicht so gut benehmen können, zum Beispiel auf den spanischen Inseln. Aber da haben wir echt gesagt, also egal welche Altersgruppe, wir haben wirklich von ganz jungen, die deutlich jünger waren als wir, bis ja so in die 70er rein Menschen kennengelernt, mit denen wir einfach dann spontan uns zusammengesetzt haben und abendeweise gequatscht haben und die so eine coole Einstellung auch zum Leben hatten, wo man wirklich auch noch was mitnehmen kann für sich. Also wenn ihr mal nach Mexiko kommen solltet und irgendwie sowas in der Art plant, dann ist es wirklich empfehlenswert, auch solche kleineren Campingplätze anzusteuern und da ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu gehen.
Ja, ich glaube, es gibt nicht den deutschen Urlauber.
Nein, gar nicht.
Das würde ich nicht so pauschal sagen, wie es gerade vielleicht verstanden hätte werden können. Es gibt manchmal, ich sehe manchmal auch oder höre auch hier manchmal Deutsche, wo ich mich schäme, wo ich mir denke, oh Gott, ja, wie kannst du erwarten, dass man hier deine Sprache spricht? Du bist in einem fremden Land zu Gast. Aber ich glaube, je weiter man wegkommt und je weniger oder je weiter man auch aus den Hotels raus ist, desto weniger hat man auch diese Menschen, weil man sich ja dann einfach auch mit Land und Sprache mehr auseinandersetzen muss, weil man das sonst gar nicht hinkommt, sich nicht traut, was auch immer. Also um da nochmal eine Lanze für meine Landsleute zu brechen und deine.
Naja, und Mexiko ist ja an sich auch schon mal für deutsche Menschen erstmal ein kleiner Kulturschock, weiß ja selber auch, egal wie offen man ist, aber es ist einfach Definitiv. Eine andere Welt. Und von daher braucht man, glaube ich, auch schon so ein gewisses Mindset, um das überhaupt halt anzugehen.
Ich glaube, das ist aber auch der Punkt, um auch viel mehr Verständnis für andere Länder, für andere Sitten zu entwickeln und auch für andere Menschen zu entwickeln aus anderen Ländern im eigenen Land. Wenn man mal wirklich quasi auch raus aus den, ich sag mal, Hotelburgen kommt in fremden Ländern und mit den Locals in Kontakt kommt.
Auf jeden Fall.
Also vielleicht auch das noch, die Reise, oder den Roadtrip, den Edel und Halil gemacht haben, den werden wir auch nochmal dokumentieren in einem Artikel. Das heißt, ihr könnt den theoretisch auch ihr könnt ihn auch praktisch nachreisen. Und es ist klar, dass jetzt nicht jeder von euch losdüsen wird und den Urlaub in Mexiko bucht, weil das ist ja schon ein bisschen weiter weg und ein wirklich großer Kulturschock, und das meine ich überhaupt nicht negativ. Mit Spanisch, also ne, wenn man kein Spanisch spricht, wird es alles nicht einfacher, aber es ist wie in jedem Land, es ist möglich, und was ich eigentlich sagen wollte, ihr könnt das Ganze halt auch nachfahren, wir werden es auch in einem Artikel nochmal bringen und dann auch veröffentlichen, allerdings wird es den Artikel noch nicht geben, wenn der Podcast rauskommt.
Auf gar keinen Fall, weil das wird nochmal richtig Arbeit.
Aber das wird es auf camperstyle.de auf jeden Fall auch neben ganz vielen anderen Berichten ja auch irgendwann geben. Ihr könnt euch da auch einfach zum Newsletter anmelden, findet ihr unter jedem Artikel, haben wir unten so die Newsletterbox, da könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen, müsst dann nochmal bestätigen, bekommt eine Mail von uns und dann werden wir da auch im Newsletter drüber berichten. Da kriegt ihr dann auch eine Info quasi, wenn es den Artikel gibt.
Es wird noch ein bisschen dauern, wenn ich mal in mich gehe. Ja gut, dann sind wir also von Guanajuato aus weitergereist nach San Miguel de Allende. Das war ein Ziel, was ich unbedingt mal sehen wollte. Und dann waren wir da und ja, objektiv betrachtet eine sehr schöne Stadt, alles hübsch hergerichtet, alles penibel sauber. Aber mir hat komplett so dieses mexikanische Herz gefehlt. Also dieses Chaos, die Seele, es war einfach alles so schön zum Fotografieren, haben wir auch gemacht, pflichtschuldig. Aber das war nicht so, dass ich da hingekommen wäre und gesagt hätte, Mensch, das ist echt cool hier. Und lustigerweise haben das alle Reisenden, mit denen wir danach darüber gesprochen haben, exakt gleich beschrieben, dass sie gesagt haben, einfach so die Essenz fehlte ihnen. Und es war halt ja ein schickes Restaurant am anderen, eine Kunstgalerie an der anderen, überhaupt keine kleinen einheimischen Lädchen mehr, sondern ganz viel so Touristenkram. Es waren auch mehr oder weniger fast nur Ausländer im Zentrum unterwegs, was ja nicht schlimm ist, ich bin ja auch Ausländerin, aber man hat halt gemerkt, dass das nicht der Ort ist, wo die Einheimischen noch hingehen, um zum Beispiel ihre Einkäufe zu erledigen, anders als in anderen Orten. Ist auch alles sehr teuer für mexikanische Verhältnisse und wir haben dann halt so, ja, unsere Pflichttour gemacht, haben uns einen Nachmittag lang dort aufgehalten, also ich würde mal sagen so 2-3 Stunden, paar Runden im Ortskern gedreht. Da gibt's eine sehr schöne Kathedrale, die hat eine ganz ungewöhnliche Farbgebung, die ist so sandfarben und wenn da das Licht drauf scheint, dann sieht die total unwirklich aus, also eigentlich wie ein Gemälde. Und das fand ich ganz schön und auch so ein bisschen rumzulatschen war auch nett, aber es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das muss man jetzt unbedingt gesehen haben, wenn man eher so unterwegs ist wie wir und halt auch so dieses Mexikanische sehr liebt. Campingplatz waren wir da im Hotel und RV Park San Ramon. Das ist häufiger in Mexiko so, dass Hotels dann ja so Campingbereiche ausweisen. Das ist eigentlich dann immer ganz schön. War jetzt sehr naturnah, auch einfach, aber mit Strom und Wasseranschluss. Das fand ich ganz gut, dass man das an der Parzelle hatte. Man kann da auch ein Frühstück einnehmen, was zum Hotel gehört. Und was für uns viel wichtiger war, nach hinten raus, also der Blick quasi für uns war dann auf eine schöne Landschaft. Es gab Spazierwege, um ein bisschen mit dem Hund Gassi zu gehen, damit der nicht auf den Platz kackt. Und ab und zu kamen dann auch mal Pferde zu Besuch, was ich ja immer besonders liebe, die laufen da frei rum. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt nicht meine Lieblingsstation.
Werbung. Heute gibt es noch einen Tipp für euch für einen anderen Podcast. Und der heißt Holy Sheep Neuseeland.
Das ist der größte deutschsprachige Neuseeland-Podcast und da gibt es tolle Interviews mit Reisenden und Auswanderern.
Und natürlich auch ganz viel Inspiration für einen Urlaub im Campervan, die klassische Art Neuseeland zu bereisen, von Freedom Camping bis zum Plumpsklo.
Holy Sheep Neuseeland gibt es jeden Freitag überall, wo ihr sonst auch Podcasts findet.
Ja, und alle Infos dazu packen wir euch in die Shownotes und was hier zu der Ad auch ganz spannend ist und erstmal dazu Werbung Ende, ist die Tatsache, dass ich mit zwei Freunden beschlossen habe, dass wir nächstes Jahr im vermutlich März auch nochmal nach Neuseeland wollen. Wir sind uns noch nicht ganz einig über die Reiseform, also es wird diesmal so sein, dass wir drei Jungs unterwegs sind. Ich würde ja gern eigentlich im Jeep mit Dachzelt losziehen, habe aber schon ein Veto bekommen, weil der Kollege meinte, also er sieht sich nicht mit dem Spaten in den Wald kacken gehen, ja, Zitat Ende. Wir gucken mal. Also da bin ich sehr gespannt, wenn ihr irgendwie Bock habt, uns so ein bisschen auch bei der Vorbereitung, Planung über die Schulter zu schauen, also dass wir im Podcast irgendwas dazu berichten, dann schickt uns doch mal kurze Info per WhatsApp. Unseren WhatsApp-Kanal oder unseren WhatsApp-Chat findet ihr als Link in den Shownotes oder schickt uns auch eine E-Mail an podcast@camperstyle.de. Dann können wir das immer mal mit einbauen. Wir wollen jetzt niemanden damit langweilen. Ich weiß, dass Neuseeland ein Traumland für viele ist und wir waren ja auch schon zweimal da und wollen es diesmal ein bisschen anders machen. Und wie gesagt, falls euch das interessiert, sagt da gerne Bescheid. Und ansonsten hört natürlich gerne bei den Holy Sheeps quasi in den Podcast rein. Da gibt's Neuseeland satt auf die Ohren. Ja, dann geht's weiter. Also wir sind jetzt schon ein bisschen drüber mit der Zeit. Wir machen trotzdem noch zwei, drei Etappen, damit wir einfach beim nächsten Mal nicht zwei Stunden oder Nele beim nächsten Mal nicht zwei Stunden quatschen muss. Also weiter geht's in Mexiko.
Ich versuche auch, mich ein bisschen kürzer zu fassen als bei Guanajuato. Die dritte Etappe war dann von San Miguel de Allende nach Toluca. Die haben wir in erster Linie eingelegt, um die Fahrtstrecke etwas kürzer zu halten und sind dann aber zufällig auf einen ganz schönen Campingplatz gestoßen. Und zwar war das in einem Naturpark oder in so einem staatlichen Park. Der heißt Parque Estatal Sierra Morelos. Und das ist es ist so eine Mischung aus natürlichem Park- und Waldgebiet und Familienpark. Also wirklich sehr, sehr schön, sehr weitläufig. Und was ich am schönsten fand, war, dass man dort den verschneiten Gipfel des Vulkans von Toluca, der heißt auch Nevado de Toluca, also der Verschneite von Toluca, sehen konnte. Und es gab auch richtig viel Schnee da, als wir dort waren. Und das war halt besonders auch so dann mit den Sonnenauf- und Sonnenuntergängen und so ein bisschen morgendlichen Spaziergängen durch den Park war sehr, sehr schön. Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie in meinem Leben in Mexiko so gefroren. Toluca ist so einer der, wenn nicht der höchste Punkt des Landes. Und wir hatten da halt nachts noch Temperaturen unter 0 Grad. Das ist beim Camping dann schon eine Herausforderung. Und deswegen sind wir da auch nicht so lange geblieben und sind dann auch nochmal in ein Motel gegangen, um auch mal warm zu duschen und im warmen Bett zu liegen. Toluca an sich ist jetzt so nichts so Besonderes, ist jetzt keine wahnsinnig schöne Stadt, auch kein Pueblo Mágico, sondern wie gesagt, war für uns eben eine Zwischenstation, aber dieser Park ist sehr empfehlenswert.
Pueblo Mágico sind die magischen Dörfer.
Die magischen Dörfer, genau. Und dann ging es weiter zu eigentlich fast meinem Lieblingsziel auf der ganzen Reise. Also ich schwanke so zwischen zweien. Das nächste werden wir nächstes Mal behandeln. Tepoztlán. Tepoztlán ist ein ganz, ganz zauberhaftes, kleines, so ein Hippie-Städtchen, kann man eigentlich fast sagen, in den Bergen des Bundesstaats Morelos, ungefähr 75 Kilometer südlich von Mexiko-Stadt. Und das ist wirklich eine so schöne Mischung aus Kultur, aus einheimischen Geschäften, aus Bio-Lädchen. Also ich habe immer gesagt, die perfekte Kombination aus Guanajuato, was ich ja gesagt habe, was auch so ein bisschen schmutzig ist, und San Miguel de Allende, was sehr schön, aber sehr steril war. Und hier in Tepoztlán haben sich halt die lokalen Kulturen und Traditionen sehr schön verschmolzen mit denen der Zugewanderten. Also es gibt sehr viele Expats da, die haben sich aber sehr gut eingefügt, auch visuell ins Stadtbild. Also das sind eben, wie gesagt, eher so die Hippie und alternativen Menschen und haben da teilweise auch eigene Läden eröffnet, eigene ja auch Handwerksbetriebe und so weiter. Und in Tepoztlán gibt es eben zig Restaurants, Cafés, Bars, ganz tolles Essen, sowohl traditionell als auch dann aus den Kulturen der Expats. Ganz, ganz viele kleine Gassen, in denen man sich also stundenlang verlieren kann, und auf den Straßen das typisch wuselige, chaotische Treiben, was man in Mexiko so findet. Die Häuser sind auch bunt und sehr schön geschmückt teilweise. Man hat dann ganz viele Wandgemälde, die mir sehr gut gefallen haben, aber auch urbane Kunst, also so Graffiti-Style-Gemälde. Und ganz charmant fand ich auch, dass auf der kleinen Plaza im Zentrum, also Plazas sind immer so wie so Mini-Parkanlagen mit ein bisschen Grün. Manchmal gibt es noch so einen sogenannten Kiosk, also so ein kleines Bauwerk, wo man drunter sitzen kann, und Wege. Und auf dieser Plaza, da treffen sich halt abends die ganzen Leute aus dem Ort, sowohl die Ausländer als auch die Einheimischen. Da wird dann gequatscht, gegessen. Manchmal holt einer spontan irgendwie eine Gitarre raus und dann singen die Leute. Also das war ja einfach für mich, das war was fürs Herz so. Also Tepoztlán auf jeden Fall dicke, dicke Empfehlung und relativ günstig auch so dafür, dass es auch trotzdem ein touristischer Ort ist. An Sehenswürdigkeiten, außer jetzt dem Ortskern mit den Häusern und Kirchen und so weiter, gibt es noch 2 Kilometer oberhalb der Stadt eine prähispanische Pyramide, die heißt El Teposteco. Also diese prähistorischen Pyramiden wurden eben seinerzeit vor, lass mich mal rechnen, jetzt haben wir das 20. Jahrhundert, also die meisten so irgendwann zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert erbaut. Und sind in unterschiedlicher Größe in ganz Mexiko zu finden. Wir haben auch an anderen Stellen noch diese Stätten besucht. Das ist wahnsinnig faszinierend, vor allem wenn man sehr früh morgens da ist, wenn noch nicht die Massen da einströmen. Das sind wirklich magische Orte, die ja auch seinerzeit nicht nur Wohnstätten für die Menschen waren, sondern auch heilige Stätten und kulturelle Stätten. Und irgendwie spürt man das heute noch, finde ich, wenn man da so ein bisschen anfällig ist. Also ich bin jetzt keine Esoterikerin, aber man fühlt schon so einen gewissen Vibe, wenn man da hinkommt. Dann gibt's noch rundherum, auch um diese Pyramide und um Tepoztlán, den Ort, einen gleichnamigen Nationalpark, der heißt auch El Teposteco. Das sind circa 24.000 Hektar. Und der beherbergt eben verschiedenste seltene Tier- und Pflanzenarten. Man kann da auch hingehen zum Wandern, aber das haben wir selber nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, wie da die Bedingungen sind und wie sicher das ist. Also da würde ich mich eher nochmal vorher informieren, ob man da so rumlatschen kann oder ob man da ein bisschen aufpassen muss. Und dann gibt's noch ein Museum. Da sind in einem ehemaligen Kloster eben Ausstellungen von archäologischen Funden untergebracht aus Tepoztlán und der Umgebung. Und es wird so einen Überblick gegeben über die Geschichte und die Traditionen des, des Ortes. Das finde ich halt immer interessant, wenn man da jetzt noch nicht so viel drüber weiß, dann ist so ein Museum immer ein guter Anlaufpunkt, um sich da so ein bisschen einzufinden.
Und du hast jetzt gerade in so einem Nebensatz erwähnt, durch den Park, da sollte man sich mal informieren, ob das so eine gute Idee ist. Das hat ja was mit Sicherheit zu tun. Da werden wir dann, glaube ich, nächste Folge nochmal was zu sagen, beziehungsweise ich vielleicht auch nochmal ein, zwei Fragen stellen für alle, die sich jetzt noch gar nicht mit Mexiko auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch Worst Case nur Negatives gehört haben. Da würde ich jetzt heute nicht weiter drauf eingehen, nur um es kurz gesagt zu haben. Und wo habt ihr da übernachtet?
Da waren wir auf zwei verschiedenen Plätzen. Als wir ankamen, sind wir zuerst auf einen Stellplatz gefahren, der mehrere Kilometer außerhalb in einem Nachbardorf liegt. Das Nachbardorf ist übrigens auch sehr schön. War nachts ein bisschen schwer zu finden und sehr unzugänglich. Stellplatz Xopilco, also auch nochmal in den Shownotes mit den ganzen mexikanischen Namen, ist ein bisschen schwierig. Der ist schön gelegen und wirklich naturpur. Also man fühlt sich da wie beim Wildcampen wirklich. Kommen auch immer ein paar Straßenhunde vorbei, die dann Freundschaft schließen. Also ein ganz süßer Platz, aber so für Stadtbesichtigungen nicht geeignet, wenn man nach Tepoztlan reinlaufen will. Das ist einfach zu weit weg. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt für Menschen geeignet, die darauf angewiesen sind, dort eine Küche zu benutzen, weil ich kann es gar nicht beschreiben. Es war überall Zentimeter dick irgendwie Rost und Dreck drauf. Also es ist gut zum Ausspannen, wenn man seinen ganzen Kram selber dabei hat, aber so als Hostelersatz eher schwierig. Und wir sind dann nach einer Nacht und einem Tag runtergefahren in den Ort rein oder beziehungsweise an den Ortsrand. Und da gibt's ein sehr schönes Hostel, das heißt Eco-Hostel. Und die haben auch eine große Wiese für Campingfahrzeuge und Zelte. Da hat man zwar keinen Stromanschluss, aber es war sehr, sehr schön ruhig. Zentrum ist fußläufig erreichbar. Das sind so 1,5 Kilometer. Die Leute wahnsinnig nett. Und man hat halt alles. Man hat eine Dusche, man hat Toiletten, wenn man welche braucht. Und auch einen schönen Blick auf die umliegenden Berge.
Wie viele andere Campinggäste, Fahrzeuge sind denn auf den Plätzen so gewesen, in so einem Schnitt eher 5 oder eher 5.000?
Also eher 5 bis 10.
Okay.
Weil wir immer auch auf kleinen Plätzen unterwegs waren und das waren auch meistens nur Ausländer, also Deutsche, Kanadier, Amerikaner, Franzosen. Das sind so die Hauptnationen, die wir unterwegs kennengelernt haben, in unterschiedlicher Gewichtung. Selten auch mal Mexikaner, wobei man merkt, dass das Thema Camping in Mexiko so langsam auch ein bisschen bei den Einheimischen Fahrt aufnimmt. Aber auf den Plätzen, wo wir waren, in den touristischen Gegenden, in erster Linie eben Ausländer.
Und habt ihr die Plätze vorher rausgesucht? Und wenn ja, wie?
Teils, teils. Wir haben über iOverlander viele der Plätze gefunden, teilweise aber dann auch einfach vor Ort bei Google Maps geguckt. Aber die Hauptquelle war tatsächlich iOverlander. Das ist eine App, die ist ein bisschen mühsam im Handling, muss ich sagen. Also ich empfehle die ja immer gerne, weil da wirklich sehr, sehr viele gute Informationen drin geteilt werden. Auch zum Beispiel Sicherheitshinweise, aber auch, wo man Wasser tanken kann, wo man in eine Werkstatt kann. Also nicht nur Camping- und Stellplätze, sondern auch wirklich hilfreiche Versorgungsgeschichten. Aber das Handling ist katastrophal. Man kann zum Beispiel auch nicht entlang von einer Route suchen. Man kann keinen Routenplaner machen. Da wurde jetzt wohl angekündigt, dass es da ein größeres Update geben soll. Auf das hatte ich hoffnungsvoll gewartet während der Reise. Es kam leider noch nicht. Mal gucken, was da kommt. Aber generell ist es eine sehr, sehr gute App, weil eben der ganze User-Generated Content sehr, sehr gut gepflegt wird.
Ja, ist quasi ein bisschen das Park for Night für wirklich aber die ganze Welt, mehr oder weniger.
Für die ganze Welt und vor allem auch differenzierter. Also da wird zum Beispiel sehr klar gesagt, das hier ist ein offizieller Campingplatz, das ist ein inoffizieller und das ist halt wirklich nur ein Parkplatz.
Okay, cool. Und ich habe jetzt noch eine Sache im Kopf, die du mir zwischendrin immer mal erzählt hast, weil es gab immer mal so Zeiten, wo ihr nicht fahren durftet, also wo ihr nicht mit dem Auto fahren durftet. So, kannst du dazu noch was sagen?
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, was kaum ein Ausländer in Mexiko weiß, wenn überhaupt einer. Also keiner, mit dem wir gesprochen hatten, wusste davon. Es gibt in verschiedenen Bundesstaaten, unter anderem auch im Bundesstaat Mexiko, also Estado de Mexico, wo auch mittendrin Mexiko-Stadt liegt, und in umliegenden Bundesstaaten, ich will jetzt nicht alle aufzählen, kann sich eh keiner merken, gibt es eine Regelung, die heißt Hoy no circula, also heute fährst du nicht oder heute fährt es nicht. Das hat mit der Luftverschmutzung in erster Linie zu tun, wird aber manchmal auch ganz gerne genutzt, um am Wochenende zum Beispiel Demonstrationen so ein bisschen zu unterdrücken gegen die Regierung. Da wird dann einfach ein Fahrverbot ausgerufen, dann kommen die Leute nicht mehr an den Demonstrationsort. Dann hat sich das Problem auch ganz schnell erledigt. Eingeführt wurde es aber aus Umweltschutz oder aus Luftverschmutzungsgründen. Und das bedeutet, dass da ein ganz komplexes System dahinter steht, was auch nicht in all den genannten Bundesstaaten dann gleich ist. Da geht es dann in erster Linie nach den, also nach Baujahr und Antrieb des Fahrzeugs, ob es ein ausländisches oder ein inländisches Fahrzeug ist und welches die letzte Ziffer auf dem Nummernschild ist. Und wir durften zum Beispiel donnerstags und samstags nicht fahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Andere gibt es, die Montag und Samstag nicht fahren dürfen. Also es ist wirklich, je nachdem, was man so für ein Fahrzeug hat und was man für ein Nummernschild hat, ganz unterschiedlich. In einem Bundesstaat kann man einen Touristenpass beantragen, dass man an den Fahrverbotstagen eben fahren darf. Das gilt aber auch wieder nur für, wenn dann kein allgemeiner Luftverschmutzungsalarm ausgerufen wurde. Also ich will das gar nicht jetzt ins Detail gehen, weil unser Plan ist auch, für dieses überaus komplexe Thema eine kleine Webseite zu erstellen auf Deutsch und auf Englisch, vielleicht auch Französisch, um den Leuten das mal zu erklären und um denen auch zu sagen, an wen kann ich mich denn wenden und welche Webseiten bringen die Information, ob es Luftverschmutzungsalarm gibt zum Beispiel, weil da muss man dann täglich gucken. Und welche Nummernschilder also wie betroffen sind und so weiter.
Das gilt quasi nicht generell, sondern quasi dann, wenn Luftverschmutzung ist.
Nein, also das mit den Nummernschildern und dem ganzen anderen Kram, den ich gerade genannt habe, das gilt immer.
Ach so.
Und dann kann es zusätzlich sein, dass Luftverschmutzungsalarm ausgerufen ist und dann darfst du auch nicht fahren, wenn du heute eigentlich Fahrtag hättest.
Und jetzt hast du ja gesagt, keiner, den ihr getroffen habt, wusste davon. Das heißt,
keiner.
Worst case sind die alle gefahren, obwohl sie nicht durften. Was
genau.
Kann denn passieren, wenn du fährst und nicht darfst?
Je nach Bundesstaat kann es passieren, dass du entweder eine dicke Strafe bekommst und wir sprechen hier über, ich glaube, bis zu 500 € umgerechnet, was da sehr viel Geld ist. Und in Mexiko-Stadt und in Mexiko-Staat, also Bundesstaat Mexiko, können die auch dein Auto einbehalten. Also
machen die das dann noch bei Ausländern?
Das weiß ich nicht. Ich würde es aber nicht drauf ankommen lassen, weil Ausländer werden sehr gerne angehalten und dann wird denen erzählt, ja, du darfst heute nicht fahren. Und dann wissen die erstmal nicht, was los ist und das muss nicht immer zutreffend sein.
Ja.
Also wichtig ist, dass man da tatsächlich auch seine Rechte kennt, weil je nach Bundesstaat auch die Polizei mehr oder weniger korrupt sein kann. Und die sagen dann halt, ja, dann zahlst du halt 2000 Pesos, dann darfst du weiterfahren. Ne? Und diese ganzen Dinge, die wollen wir mal alle zusammentragen jetzt. Wir haben da sehr, sehr viel recherchiert. Der Halil war teilweise tagelang am Telefon diesbezüglich, auch um anderen Leuten zu helfen, die wir kennengelernt haben. Und die ganzen Erkenntnisse werden wir jetzt einmal zusammentragen und auch die Fallstricke und Hürden dann nochmal aufschreiben, damit Leute, die da hinfahren, dann so ein bisschen einen besseren Überblick bekommen und wissen, wo man dann auch entsprechende Informationen finden kann, tagesaktuell.
Cool. Und sehr spannend, wusste ich auch nicht, aber gut, ich bin auch noch nicht in Mexiko, musste nicht fahren in Mexiko, von daher für mich nicht ganz so relevant. Das Thema Sicherheit und den Rest der Fahrt, würde ich sagen, schieben wir auf die nächste Folge, oder? Damit wir jetzt nicht ganz so sehr über unser zeitliches Limit, quasi, was wir uns selber gesetzt haben, drüber schießen. Also ich war schon da, ich finde es super spannend. Wie gesagt, es ist ein Kulturschock. Mexiko ist Spanien ins Quadrat, also wenn nicht sogar hoch 4, so ein bisschen, ohne das negativ zu meinen.
Also ich würde sagen, Mexiko ist Spanien plus Karibik.
ins
so
Quadrat.
Mentalitätsmäßig ins Quadrat, ja.
Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt nicht traut, da gleich rumzufahren, findet man sicherlich auch andere Möglichkeiten, auch jenseits der, ich sag mal, Touristenhochburgen, da in so einem Resort zu verbringen. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge Möglichkeiten. Auch Airbnb und andere Plattformen sind ja verbreitet und kann man ganz gut nutzen. Man sollte sich zum Thema Sicherheit ein bisschen schlau machen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Man muss das nicht tun, aber es ist für ein längeres Leben und weniger Stress, macht das sicherlich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Da wird Nele nächste Episode auch nochmal was sagen und hat sie auch beim letzten Mal, als sie über den Roadtrip berichtet hat, schon was zu gesagt. Ich hoffe, ihr da draußen fandet es auch spannend und konntet ein bisschen, ganz klein wenig Mexiko für euch mitnehmen und erleben. Schickt uns gerne Feedback, wie immer. Wir verlinken unsere E-Mail-Adresse und auch unseren WhatsApp, unsere WhatsApp-Möglichkeit, wo ihr uns einfach eine Sprachnachricht oder Textnachricht schicken könnt, auch nochmal in den Shownotes unten. Und letzten Worte von dir, Nele. Ich verabschiede mich schon mal bei euch da draußen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Also was ich vielleicht noch anschieben möchte, ist, dass nicht nur ich, die ich ja jetzt schon mein halbes Leben nach Mexiko komme und an die Kultur gewöhnt bin und mich gut zurechtfinde, auch sprachlich, das sage, sondern auch wirklich alle anderen Reisenden, die wir getroffen haben, die sagen, dass sie völlig fasziniert sind, also zum einen von Mexiko selber und diesem bunten Leben, was auch anfangs sehr überfordernd ist, weil die meisten von Baja California kommen, was ein bisschen amerikanischer ist, aber dass sie das echte Mexiko, das quirlige Mexiko sehr zu lieben und zu schätzen gelernt haben auf ihren Reisen und vor allem aber auch die Herzlichkeit der Mexikaner. Und ich glaube, dass das wirklich auch das war, was mich schon in meinen 20ern wirklich mich hat in das Land so verlieben lassen, dass die Menschen sehr, sehr warmherzig sind und nicht aufgesetzt freundlich, sondern wirklich interessiert, nett, gastfreundlich. Und deswegen ist es ein Land, was ich trotz aller Sicherheitsproblematiken, die ich ja, wie gesagt, dann nächstes Mal auch nochmal näher erläutern werde, auf jeden Fall immer wieder empfehlen würde, abgesehen von der mexikanischen Küche. Und auch dazu können wir vielleicht nächstes Mal auch nochmal drüber sprechen.
Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.